Ich habe mir gerade so überlegt, was in dir vorgeht, wenn du vor Gericht sitzt und wirst jetzt das dritte Mal zum Tode verurteilt, also ob es da einen Gewöhnungseffekt gibt oder.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Guten Tag.
Hallo, grüß dich. Na?
Na, Mike, wie hast du den Tag der Deutschen Einheit gefeiert?
Soll ich jetzt wieder meinen Spruch bringen vom Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland? Meinst du den Jahrestag?
Bring doch den Satz mal.
Wie habe ich den denn gefeiert am 3. Oktober? Also ich war auf jeden Fall nicht bei irgendeinem Festakt oder sowas. Nee, natürlich habe ich frei gemacht, wie jeder andere auch. Aber wie soll ich sagen, das macht man ja, obwohl man auch nicht der christlichen Kirche hinterher rennt, auch an Weihnachten und Ostern. Ne? Insofern, ja, aber... Ich fand es diesmal eigentlich relativ wenig schwülstig und sonntagsrednerisch von den Reden her am 3. Oktober. Also das ist ja nicht so, dass das für mich kein positiver Tag ist. Ne? Ich finde es ja auch gut, dass ich nicht Kulturschaffender in der DDR sein muss, also um Gottes Willen. Das soll dabei immer gar nicht so rüberkommen. Es ist halt nur... Ja, wenn ich mit Studenten zum Beispiel darüber rede oder so, wenn ich mal einen Vortrag mache, zeige ich immer dieses Bild am 3. Oktober, am Tag der Wiedervereinigung, dieses Bild auf dem Balkon. Helmut Kohl, Hannelore Kohl, Hans-Dietrich Genscher, Willy Brandt, hochverdient, steht dort. Ich glaube noch Lafontaine, Berliner Oberbürgermeister und sowas. Ein Vertreter der DDR, Lothar de Maizière, glaube ich, aber auch nur ganz versteckt. Und in dem Ausschnitt von dem Bild, das man in Geschichtsbüchern sieht oder so, ist gar kein Vertreter der ostdeutschen Seite auf diesem Jubelfoto der deutschen Einheit drauf. Und das symbolisiert eigentlich ganz gut, was ich manchmal ein bisschen vor Magenschmerzen habe. Ne? Also dieses Bild symbolisiert die ganzen Fehler, die dabei für mich gemacht wurden. Ne? Ist ja, glaube ich, bekannt, dass ich kein großer Helmut Kohl-Fan bin, aber der hat einen geilen Spruch gebracht. Ja, klar war es nicht alles gut, aber das nächste Mal machen wir es besser. Bei der nächsten Deutschen Einheit.
Naja, also wenn ich da jetzt, ich habe letztens eine sehr ausführliche Dokumentation zu den Baseballschlägerjahren gesehen von Spiegel TV, wo sie natürlich das ganze rechtsradikale Problem mal wieder auf Ostdeutschland abgeschoben haben. Was aber mir das nochmal in Erinnerung gerufen hat, ist, dass sie das ja nur als Teilwiedervereinigung bezeichnet haben zu dem Zeitpunkt. Also vielleicht hat Kohl ja in deren Sinn das auch so formuliert. Ne, weil es gibt ja noch ein paar Teile wieder anzugliedern, nicht wahr?
Das ist, als es dann um den Einigungsvertrag ging oder so, ne, das war kein rechtsradikales Gerede. Ne? Das waren auch Teile der CDU und weite Teile der CSU, die haben dieses Bündel Ostgebiete, wollten die wieder aufmachen. Ne? Nichts oder nice Friedensgrenze oder sowas. Also das war im konservativen politischen Spektrum eine absolut vertretbare und vertretene Meinung, dass es da wieder an Schlesien und so weiter rangehen muss. Ne? Ostpreußen vielleicht nicht, aber so die Leute, die bei jedem Tschechien- oder Polenurlaub eine Träne im Knopfloch hatten, die haben da schon nochmal aufgezuckt, auf jeden Fall.
Jetzt, aber lass uns bei der initialen Frage bleiben. Mike, du hast es nicht gefeiert? Das ist kein Tag, wo du außer Rand und Band bist? Was? Das schockiert mich doch jetzt aber. Möchtest du die Mauer zurück oder wie?
Das habe ich ja gesagt. Ich möchte die Mauer überhaupt nicht zurück. Ich bin froh, dass ich nicht Kulturschaffender und auch nicht Ministerialangestellter oder beim Rat des Bezirkes, wenn man es mal runterbricht, in der DDR sein muss, um Gottes Willen. Nee. Das ist schon in Ordnung. Nur ich bin jemand, der trotz der Fehler von der Wiedervereinigung profitiert hat. Und es gibt leider viele Leute, für die hätte es besser laufen können. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und um die tut es mir leid. Und das sind auch viele davon, die jetzt das Problem darstellen an der Wahlurne. Ne? Und das ist jetzt auf einmal wieder ein ganz großes ostdeutsches Problem, obwohl Westdeutsche die Fehler gemacht haben, die die Leute so frustriert haben. Ne? Also das ist so eine Verantwortung, die da nicht wahrgenommen wird auf westdeutscher Seite. Das ärgert mich ein bisschen. Und weißt du, wie mein 3. Oktober 1990 gelaufen ist?
Na, erzähl.
Ich bin, da war eine große Party bei uns im Blankenhain im Lindenhaus, hieß das damals, auf dem Saal. Vom 2. zum 3. Oktober war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und nachts, dann 0 Uhr, als die Wiedervereinigung einsetzte, haben Teile des Saales Sieg Heil gebrüllt. So, das war die Wiedervereinigung. Das ist das Bild, was ich davon im Kopf habe. Also da waren, und das war nicht nur alles komplett Rechtsradikale oder so, das waren auch besoffene Sympathisanten, Mitläufer und so weiter, ne? Alles, was man da drunter subsumiert. Und da läuft es mir immer noch eiskalten Rücken runter. Ne? Und das will ich jetzt überhaupt nicht irgendwie linksgrün versifft einfärben oder so, aber das ist eine ganz konkrete Erinnerung, die ich daran habe.
Aber das ist interessant, das würde ja im Endeffekt auch so den Eindruck vermitteln, dass es tatsächlich ein gewisses Gefühl mitgebracht hat, dieses Wiedervereinigungsthema, dass dieser Großdeutschland-Gedanke plötzlich wieder im Raum stand, ne? Dass dieser Weg zurück, also das Revidieren der Geschichte irgendwie mitgeschwungen ist. Weil ich finde, das ist ein Aspekt, der irgendwie gar nicht so richtig betrachtet wird in dieser Übergangszeit, was Wiedervereinigung vielleicht noch für Implikationen hatte oder was für Chancen sich da Leute...
Das wird aus unserer Sicht überhaupt nicht betrachtet, aber das war natürlich für Großbritannien, für Frankreich und so weiter der Main Concern, ne? Mhm. Das war ja wirklich der Elefant, der im Raum stand. Was wird das jetzt auf einmal wieder von Koloss? Wir machen jetzt genau das, was wir nach dem Krieg bewusst verhindert haben durch Besatzungszonen, durch alliierten Kontrollrat und so weiter. Ein Kontrollrat, um den Hundezwinger sozusagen zu bewachen, ne? Und diesen Giganten in der Mitte Europas da nicht wieder aufwachen zu lassen. Das war ein ganz großes Ding. Und da kann man über Helmut Kohl sagen, was man will, aber dieses kleine Zeitfenster, was in politischer Führungsschwäche und ökonomischer Schwäche besonders auf sowjetischer Seite war, ne, der hat diese Gelegenheit wirklich erkannt. Eine Wiedervereinigung hätte es so 10 Jahre später nie im Leben gegeben, wahrscheinlich selbst 5 Jahre später nicht. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Es war wirklich ein Zeitfenster, was sich da geöffnet und geschlossen hat. Helmut Kohl war mit dem französischen Präsidenten eng befreundet. Auf amerikanischer Seite gab es jemanden, der mitgemacht hat. Dann hat man die Briten und die UK auch noch überzeugt. Und aber diese deutsch-französische Freundschaft, die damals geherrscht hat, diese große, wirklich historische Freundschaft zwischen einem Sozialisten und einem Konservativen, ne, Mitterrand und Kohl, ist wirklich was ganz Bedeutendes in der europäischen Geschichte. Sind die Leute in Deutschland sich dessen wahrscheinlich gar nicht so richtig bewusst. Und diese Schwäche auf sowjetischer Seite, die sozusagen die DDR als Tafelsilber verscheuert haben, ne, und ein Amerikaner, der da auch mitgemacht hat, das war eine Konstellation, durch die diese deutsche Einheit geschlüpft ist, die echt, echt selten ist. Ne? Deshalb ist auch, wenn man da geschichts- und rechtsvergleichende Sachen zwischen Nord- und Südkorea mit der DDR anstellt, wird ein Einigungsprozess zwischen Nord- und Südkorea wegen ganz vieler anderer Unterschiede, aber unter anderem auch deshalb wahrscheinlich gar nicht stattfinden können, ne? Weil China und USA und so weiter im Moment und in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich nicht solche Annäherungen machen werden, ne? Dass einer davon wirklich komplett pleite ist und auf dem Zahnfleisch kriecht und dann seine Einflusssphäre sozusagen verschachern kann oder Länder aus der Einflusssphäre entlassen kann, ne? Und nicht mehr das Geld und die Mittel hat, die zu finanzieren, weil man muss ja auch ehrlich sagen, DDR wurde eben gesagt, ja, eure Bank ist pleite, herzlichen Glückwunsch, ne? Wir machen Wettrüsten nicht mehr mit, Sowjetunion hat die Hände gehoben, Es geht nicht mehr. Das ist ja auch das, was Gorbatschow heutzutage noch in Russland angelastet wird. Ne? Das ist ja sozusagen immer eine Person, nur ein Krater gewesen dort. Mhm. Da ist ja in Deutschland ein sehr, sehr positives Bild, aber in Russland wird er als Vaterlandsverräter gehandelt. Mhm. Mit Jelzin zusammen. Mhm.
Aber meinst du wirklich, dass das 5 Jahre später nicht mehr möglich gewesen wäre?
Wäre so nicht mehr möglich, glaube ich nicht. Nee. Ja. Ja, das waren ganz viele Faktoren, die da zusammengekommen sind, auch wirtschaftlicher Natur.
Ne? Aber auch von Seiten der DDR-Bevölkerung aus? Also vielleicht auch von also das ist ja auch so ein Punkt, ne? Man hat sich ja dann doch sehr deutlich gegen eine eigene Reform oder so entschieden, sondern gleich so Hals über Kopf reingestürzt.
Das ist an der Wahlurne entschieden worden. Ne? Es gab ja die Stimmen, Oskar Lafontaine zum Beispiel und so, ne, der damals auf Mäßigung gedrängt hat. Also es gab ja auch Konzepte von Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland und so weiter, dass da auch steuerlich vergünstigt investiert werden hätte können sollen in Arbeitsplätze und so weiter. Ist ja alles nicht passiert, ne? Was heutzutage aus volkswirtschaftlicher Sicht so bewertet wird, dass das eigentlich ein gangbarer, guter Weg gewesen wäre. Aber das war unter dem Druck in der Zeit gar nicht möglich gewesen. Und 5 Jahre später wären die Leute, denen das was bedeutet hätte, am Westen teilzuhaben, wäre die Wiedervereinigung nicht gekommen, wäre es noch zu einer viel, viel extremeren Abwanderung gen Westen gekommen. Das war ja schon die Währungsreform, die das... Das erste Mal Druck vom Kessel gelassen hat, ne? Und der Prozess war dann eigentlich mit der Währungsreform schon unumkehrbar, ne? Das ist so ähnlich wie mit der deutschen Teilung nach dem Krieg. Da ist ja dann die Währungsreform in Westdeutschland, hat die deutsche Teilung dann ja auch betoniert, ne? Also auch durch Entwicklungen, die auf der Ulbricht-Seite stattgefunden haben. Das war nicht nur eine westdeutsche Aktie, die da gehandelt wurde.
Aber das ist ja, wie gesagt, auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil ne, wenn man sozusagen nicht diesen historischen Weg gegangen wäre, sondern einen anderen Weg, hätte das jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass es in dem Teil Deutschlands besser aussehen würde, weil die Geschwindigkeit des Ausblutens, falls es dann doch noch irgendeinen Kompromissstaat hätte, weitergegeben hätte, ist ja gar nicht absehbar, ne? Ob man dann gesagt hätte, gut, wir schaffen dieses Projekt jetzt zusammen. So. Das Ausbluten nach der Wende ist ja genauso groß gewesen wie das Ausbluten während der DDR-Zeit. Ne? Also es ist relativ
gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob es ist Spekulatius. Es ist auf jeden Fall groß gewesen, das Ausbluten. Ne? Also das muss man ja wirklich so sagen. Also ganz, ganz viele, viele junge Leute zur Ausbildung und zum Arbeiten da in den Westen gegangen, aber es wäre auf jeden Fall nicht weniger geworden. Ne? Aber es gibt ja ganz viele Schattierungen und Abstufungen, in denen sowas hätte stattfinden können. Es hätte ja auch einen Beitritt der DDR zur BRD geben können und trotzdem hätte es im Osten Sonderwirtschaftszonen geben können. Ne? Keine Ahnung, ja, in China, in Shanghai lang genug auch. Das hätte vielleicht sogar ein bisschen Abwanderung drosseln können, indem die wirtschaftlichen Verhältnisse stabiler und attraktiver gehalten worden wären für Investoren in Westdeutschland. Ne? So war das ja wirklich nur ein Filetieren von Tafelsilber in Ostdeutschland. Große Kombinate wurden auf die wenigen brauchbaren Patente runtergeschrumpft und die Mitarbeiterzahl, die betriebswirtschaftlich irgendwie zu halten war. Also man muss sich auch vor Augen führen, es gab Kombinatsstandorte, da haben 5000 Leute gearbeitet und nach westlichen betriebswirtschaftlichen Regeln konnte man so einen Betrieb mit 500 Leuten wirtschaftlich betreiben. Ne? Also das ist ja nicht so, dass da in der DDR alles tipptopp war und dann kam der böse Wessi und hat das kaputt gemacht. Also dieses Bild stimmt ja auch nicht. Man hat aber besonders ostdeutschen Unternehmen keine Chance gegeben, ne? Indem man sie komplett auf den westdeutschen Markt geschmissen hat, ohne Gnade. Ne? Und über die Rolle der Treuhand ist ja auch genug geschrieben und dokumentiert worden in Filmform. Dass da alles schiefgelaufen ist. Also das ist schon, ja, wie gesagt, dieser Helmut Kohl-Spruch, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir es besser, den finde ich eigentlich so fatalistisch, wie er wahr ist. Ne? Das muss man sagen. Und es ja, gibt Leute, die haben profitiert und es gibt Leute, die haben nicht davon profitiert. zu Genüge viele, die nicht davon profitiert haben.
Ich fand es interessant bei dieser Dokumentation, dass es einfach so wahnsinnig viele junge Leute waren. Also nicht im Sinne von, dass ich davon fasziniert war, dass es tatsächlich dass die jungen Menschen in der DDR zum einen Vorbild, aber auch chancenlos in eine Umbruchsphase gestürzt worden sind, wo irgendwie die Welt, in die sie reingeboren waren und für die sie sozusagen gerade vorbereitet worden waren, dass die weg war und sie sozusagen diesen Freiraum in dieser anti-autoritären und dem ehemaligen System entgegengesetzten Weise genutzt haben. Das überrascht mich überhaupt nicht. Das macht voll Sinn, rein psychologisch und so anthropologisch vermutlich. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das zu der Zeit auch in Kauf genommen wurde oder schon erwartet worden ist, dass sich das so entwickelt. Was ich interessant finde, ist, dass ja nun die jetzige Generation, die am stärksten AfD wählt, basically dieselbe Generation ist oder dieselben Leute sind wie damals, die damals 20 waren, die sind jetzt halt 50. Und das ist basically dieselbe Zielgruppe. Und als ob dieser Gedankengang nachwirkt oder jetzt in der Midlife-Crisis zurückgekommen ist oder schoss mir nur vorhin gestern so in den Sinn, auch weil da ja so Neonazi-Akteure und Aussteiger dazugekommen sind, die gesprochen haben, die damals natürlich gefährlich aussahen und heute halt aussehen, wie mit 50er Männer halt so aussehen und wie halt so diese ganzen mit 50er da aussehen, wenn es im Demonstrationskontext der AfD oder so stattfindet, den man jetzt gar nicht ansehen würde, dass sie beispielsweise in den 20ern mit Gewehren auf irgendwelchen besetzten Häusern gesessen haben. Ne? Und ich frage mich, wie viel von dieser Bewegung damals in der Bewegung heute drinsteckt, rein personell.
Du meinst als Ideengeber, als Initiatoren, als graue Eminenzen im Hintergrund oder was meinst du?
Nö, als Masse, als Gesamtbewegung. Also wie viele Menschen, die damals Heil Hitler im Kultursaal geschrien haben und sich dann wieder sozialisiert haben im Verlauf der kommenden Jahre, sind jetzt wieder da und denken sich zumindest das Heil Hitler mit ihrer Jugendtage.
Ich bin da immer ein bisschen, man muss da schon unterscheiden. Also dieses Neonazitum, da ist Heil Hitler nur ein Aspekt, ne? Also es gibt genug Neonazis und rechte Tendenzen, die bekämpft werden müssen, die Hitler selber scheiße finden, ne? Also es brüllt nicht jeder Nazi irgendwie Heil Hitler. Also so dieses ganz stumpfe, provokative, wer nur das Problem, ne?
Also das ist ja der Punkt. Also du hast halt in den 90ern dieses rohe, gewalttätige, plakative, plumpe, auch optisch, wo du dich einfach nur totlachen kannst, wenn du es heute siehst und du denkst, die haben das echt ernst gemeint. Also es war natürlich nicht zum Lachen, ne? Aber diese reine Form ist im Vergleich zu heute halt, wo das professionalisiert und institutionalisiert ist, ist es natürlich wahnsinnig plump. Ne? Aber das möchte ich damit ja ausdrücken, dass du halt diese 20-Jährigen hast auf der einen Seite und jetzt die mit 50-Jährigen, die da im Anzug dastehen und auch in diesem Anzug wahnsinnig plump wirken, aber trotzdem eine ganz andere Form an den Tag legen.
Absolut, also man muss, wenn man das auf einen knackigen Satz bringen will, ist aus rechtsradikaler Gesicht die Wiedervereinigung eine absolute Erfolgsgeschichte. Ne? Also der Neonazismus und der Rechtsradikalismus ist in der Bundesrepublik angekommen, auch im Osten. Ne? Also so gut hätte sich mal jeder Bundesbürger integrieren oder jeder DDR-Bürger integrieren sollen in die Bundesrepublik wie die Rechtsradikalen. Ne? Da herrscht ein gleiches Niveau und natürlich auch eine tolle Spielwiese. Ne? Aber ich denke, dieses Wiedererstarken, was jetzt gerade stattfindet, ne? Also wenn man sich mit Schulleitern und so weiter unterhält. Also da ist auf dem Schulhof im Moment einiges los, was da manche Leute fatal an die 90er erinnert. Ne? Also wirklich.
Das meinte ich jetzt aber nicht. Ich meine, sind die jetzt für die AfD im Landtag sitzen oder Funktionen bekleiden oder zumindest sehr intensiv diese Partei unterstützen, in diesem Alter sind das dieselben, die damals rechtsradikale Gesinnungen an den Tag gelegt haben. die dann sich wieder zurückgezogen haben, weil das ist ja offensichtlich ein paar Jahre danach wieder zurück, hat sich ja diese braune Flut zurückgezogen und die sind ja irgendwie verschwunden. So aus diesem.
Also da kann ich dir ganz ehrlich, da habe ich nicht den soziologischen Blickwinkel und ich glaube, das müsste man studienmäßig festmachen. Aus meinem Bauchgefühl her würde ich sagen, es gibt, also ich kenne viele stumpfe Nazis aus den 90ern, die wirklich zur Vernunft gekommen sind, die heute wirklich normale, in der Mitte denkende, handelnde und wählende Menschen sind, die da selber ein bisschen über ihre wilde Jugend den Kopf schütteln. Ne? Und klar, ich kenne auch einige Unverbesserliche, die da heute immer noch beim dritten Weg mitmarschieren und sonst irgendwas, ne? Die auch schon die NPD-Spuckis in den 90ern irgendwo hingeklebt haben. Aber das ist eher die Ausnahme, dass jetzt die Landtagsmitglieder und Bundestagsmitglieder von zum Beispiel der AfD oder irgendwelchen anderen.
Na gut, es ist ja fast alles Wessis. Also es geht jetzt eher um Leute, die in irgendeiner Weise sehr involviert sind in diese Bewegung. Weil ich finde, es ist einfach so ein blinder Fleck, die Frage zu stellen, in welcher Weise ist das quasi Teil ihres ganzen Lebens, diese Erfahrung der Frustration, und hat die sich in einer anderen Stelle schon mal ausgedrückt und ist es jetzt nur eine Art Wiederaufflammen dieser alten Empfindung? Ne, weil also die sind ja nicht weg, die sind ja immer noch in diesem Land unterwegs, die Menschen, die damals mit Baseballschlägern irgendwelche Menschen tot geprügelt haben und nicht verfolgt worden sind, weil niemand Bock hatte, aus dem Polizeiauto zu steigen, wenn da, was weiß ich, 60 Faschos gegen zwei Bullen wären. So, ne? Also es liegt ja irgendwie auf der Hand. So, da ist ja auch wahnsinnig viel nicht wirklich aufgeklärt, beziehungsweise überhaupt als politische Gewalt eingeschätzt worden. Was politische Gewalt war, meines Erachtens. Und hat ja auch teilweise Jahrzehnte gedauert, bis da manche eine Mordtat als rechtsextreme Gewalttat irgendwie eingeschätzt wurde. Und dieses Potenzial, diese Bösartigkeit, dieses antisoziale Gewalt, diese Gewalterfahrung, die schlummert ja trotzdem noch in diesen Menschen drin. Und man hat es einfach akzeptiert, dass die vom aktiven Gewalttäter abgelassen haben und jetzt sozusagen ins Soziale zurückgegangen sind. Vermutlich, weil sie selber irgendwie Karriere machen mussten, weil sie ihre jugendliche Überspanntheit verloren haben, whatever, ja. Aber es ist ja nicht so, dass die Menschen aufgehört haben, als Person mit dieser Erfahrung zu existieren.
Und das ist das, ja. Und wenn ich da reinquatschen darf, das ist ja das, was ich meinte, ne? Was vorhin vielleicht so ein bisschen verharmlosend klang, dass ich viele kenne, die da über ihre eigene Jugend ein bisschen mit dem Kopf schütteln und heutzutage im Unternehmertum oder in der gesellschaftlichen Mitte ganz normal angekommen sind. Das soll das nicht verharmlosen. Das ist aber einfach so banal, ist es wirklich. Ne? Also so banal ist es wirklich. Das ist ja nicht, dass die Schwere einer Gewalttat oder die Radikalität einer Einstellung, die man früher hatte, diese Banalität wegnimmt, warum es so war. Ne? Das ist ja das ganz große Problem. Es sind Leute wegen nichts totgeschlagen worden, ne? Wegen nichts ins Krankenhaus geprügelt oder durch die Straßen gejagt worden. Und wenn man heute die Täter fragen würde, warum, würde man wahrscheinlich nicht mehr als ein Schulterzucken ernten. Ne? Langeweile, Frustration, Anderssein, Gruppenzwang, Gruppendynamik, solche Banalitäten. Also die haben noch nicht mal ideologischen, großen ethnischen Säuberungsplan aus meinem Kampf oder so verfolgt, sondern das soll das auch nicht verharmlosen. Im Gegenteil, das ist für mich noch viel, viel erschreckender, ne? Dass zur Erfüllung von rechter Funktionärsideologie solche Banalitäten auch instrumentalisiert wurden. Ne? Das ist das große Problem. Und das ist damals wirklich so gewesen. Ne? Und ich bin mir sicher, wenn du heute viele Leute ansprichst, und ich habe auch schon solche Gespräche gehabt mit Leuten, die mir auch schon aufs Maul hauen wollten, erinnere ich mich noch ganz genau dran, die erinnern sich noch dran und heute redet man darüber. Und da erntet man nur ein Kopfschütteln Und ja, die stehen neben ihrer Frau mit Migrationswurzeln und sagen, ich kann nur den Kopf drüber schütteln, was früher mit mir los war. Ne? Also kenne ich selber solche Leute.
Also hast du eher Erfahrung der Läuterung?
Nein, nicht nur. Nee, das stimmt nicht. Aber das gibt es eben auch. Und wenn du jetzt fragst, wo sind die angelandet, ne? Ist jemand, der damals total radikal drauf war und zwischen den ganzen Mitläufern und dieser Jugendmode, die das damals war in den Baseballschlägerjahren, der ideologisch wirklich, sagen wir mal, true war, ne? Zu seiner Ideologie aufrichtiger Neonazi, der das bis
das
heute
meine ich
komplett,
nicht. Ich glaube,
komplett das durchzieht. Das sind Leute, die sind eigentlich zu stumpf, um in der Politik zu landen. Beziehungsweise, wenn sie intelligent genug sind, haben die einen Prozess durchgemacht, der dann mittlerweile 30 Jahre angedauert hat. Und da haben zumindest die Leute auch schon kapiert, dass sowas wie AfD und Co. auch nur stinknormaler Politikbetrieb ist, der auf solche Ideologien scheißt und nur Ideologie zum Machterhalt benutzt. Und solche Rechtsradikalen, die setzen ihre radikale Arbeit nicht in solchen Formen wie AfD fort oder so.
Das meine ich nicht. Es war ja schon eine Jugendkultur, kann man ja sagen, Anfang der 90er. So, es war eine Jugendkultur, da waren wahnsinnig viele junge Männer und Frauen, also man sieht auch erstaunlich viele Frauen auf den Aufnahmen. Ich war ja nun nicht dabei, so ich kann es nur jetzt durch die Zeit, durch die Dokumente irgendwie, die man da bildlicher Natur hat, sagen. So, und die meisten davon, die haben ja nur das wiedergegeben, was dann irgendwelche Einpeitscher denen auf Bühnen oder im Fernsehen so an Stichworten gegeben haben. Ne? Also ein Argument der damaligen Zeit waren tatsächlich so Drogenbanden. Also es war, ne, man sucht sie ja dann immer so ein Opfer, so ein Ziel, so eine Angst, so ein Angstpunkt, und das waren dann halt die Drogen, die dann von den ausländischen Banden dann so verteilt worden sind. Und man sieht in diesen ganzen Fernsehinterviews, die labern basically dieselben Takes nach. Das ist wie mit heute jungen, rechtseingestellten Leuten, da ist keine große ideologische Festigkeit. Das ist einfach ein Art Trend, den sie gefolgt sind. Und wenn man sich anschaut, wie sich das so in den Jahren danach verwaschen hat, sind diese ganzen vielen Menschen sozusagen wieder ins normale Leben zurückgekehrt. Mhm. Und ich vermute, dass das dieselbe Rekrutierungsbase der AfD heute ist. Das ist meine Vermutung, weil sie dem sehr viel näher stehen, weil sie es aus ihrer Jugend kennen und wir wieder an einer neuen Entwicklung der Frustration sind, die der damaligen Zeit zu langsam zu ähneln scheint. Sei es jetzt dahingestellt, ob das überhaupt vergleichbar ist, weil es das nicht ist, aber trotz allem ist ja der Zukunftsausblick in Deutschland extrem düster eingefärbt mittlerweile, in Teilen zu Recht, in Teilen natürlich nicht vergleichbar mit den 90ern. Aber der Mood Swing in Ostdeutschland ist auf jeden Fall extrem negativ. So, und dass das die Leute zusammentreibt, die es damals schon möglicherweise zusammengetrieben hat mit ihrer Erfahrung der Frustration und des Niedergangs, ist für mich evident. Es gibt dazu aber offenbar keine Studien und keine Erkenntnisse. Und deswegen wollte ich das jetzt kurz mal in den Raum stellen und zur Disposition stellen. Also das ist so meine Überlegung, weil ich da ja diese 3 Stunden Dokumentation vom Spiegel TV dazu gesehen habe und da einfach mal wieder diese Bilder aus dieser Zeit so eindringlich nochmal wahrgenommen habe. Und es waren ja wirklich, außer diese 3, 4 Leute, die da irgendwie mal aus dem Westen gekommen sind und erwachsene Menschen waren das ja alles Jugendliche oder Leute, die quasi gerade irgendwie 20 sind. Und das ist ja das Wilde, das ist eine ganze fucking Generation, über die wir sprechen. Und diese Generation ist ja lustigerweise jetzt einfach 30 Jahre älter. Und deswegen, die Wählergruppe der AfD ist ja, das ist ja die Kernzielgruppe, irgendwo 40 bis 50, so, ne? Also es irgendwie gibt es da eine Schnittmenge. Und das finde ich irgendwie spannend. Und keine Ahnung, ob das stimmt und ob die, wie du jetzt sagst, sozusagen zur Vernunft gekommen sind, kann natürlich auch sein, dass es einfach die sind, die damals keine Neonazis waren, die jetzt quasi dran sind, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil es gibt keine Studien dazu.
Ja, also Also mich stört ein bisschen die Formulierung, weil du sagst, die dann wieder am normalen Leben teilgenommen haben oder so. Du hast es ja selber gesagt, das war das normale Leben, ne? Also recht sein war, ich kann mich an Zeiten erinnern, da war das eine Jugendmode wie heute Hip-Hop oder Deutschrap hören, ne? Das war auf dem Schulhof einfach die, also wenn du kein Außenseiter sein wolltest, dann war so recht sein und mit Bomberjacke rumlaufen in manchen Gebieten und Schulen. Das ist ja auch nur eine persönliche Erfahrung, das sind wieder keine statistischen Werte. Vielleicht sah das in einem Kulturviertel in Weimar oder in Berlin anders aus. Aber bei uns auf dem platten Land war das eben so. Und ich glaube, wir reden da von ganz normalen Durchschnitten der Gesellschaft, ne? Also deshalb ist deine Ahnung sowohl richtig als auch falsch, denke ich, ne? Weil diese Leute in den Schnittmengen heute garantiert enthalten sind. Ich würde sie nicht als besondere Gruppe in der ostdeutschen Gesellschaft bezeichnen. Die ehemals Rechtsradikalen. Die sind aus dem Ostdeutschland der 90er, die sind im ganz normalen Schnitt der Gesellschaft aufgegangen, muss man so sagen. Und das sind ganz viele Großmütter heute mittlerweile, die damals als Mädel in der Clique da mitmarschiert sind.
Absolut. Also du würdest nicht sagen, dass sich konkret diese Alterskohorte rauswachsen wird?
Wie Alter rauswachsen, was meinst
du
damit?
Naja, in 20 weiteren Jahren oder 30 Jahren sind die dann tot.
Nö, ich glaube nicht, dass aus der Alterskohorte mehr Leute AfD wählen als im Schnitt der Gesellschaft von der Alterskohorte 10 Jahre später oder 10 Jahre früher. Glaube ich nicht.
Ist aber so, statistisch.
Wie ist so?
Na, ist so. Das ist die größte prozentual ist das die Kernzielgruppe.
Ja, aber von der Kernzielgruppe sind doch nicht alle in 90ern rechtsradikal gewesen.
Nein, aber es ist doch irgendwie interessant, dass diese Zielgruppe, die in den 90ern rechtsradikal gewesen ist, jetzt die Zielgruppe ist, die am meisten AfD wählt.
Ja, also ich glaube, das ist eher ein...
Also mir geht's ja auch weniger darum, dass die in diesem Zeitpunkt da irgendwie mit Glatze und Bomberjacke rumgerannt sind, als vielmehr dieser Epochenbruch und diese Transformationserfahrung in ihrer Jugend und diese fehlende Guidance und diese Erfahrung des Zerbrechens einer Lebensgewissheit in exakt diesem Zeitraum ihres Lebens. Mir geht es überhaupt nicht um die individuelle Entscheidung, ob man Glatze geworden ist oder nicht, sondern das Gesellschaftliche drumherum, das dazu geführt hat, dass dieses Habitat entstanden ist. Ja, weil wir alle sind ja irgendwie nur Ergebnis von den Außenwirkungen, die auf uns eindringen. Mhm. Ne? Und dass diese Generation besonders gebrochen ist dadurch, ist ja offensichtlich. Und dass das dazu führt, dass es eine signifikante höhere Frustration, whatever, ja, gibt.
Ich glaube, es ist eher eine Korrelation als eine Kausalität. Also das ist vielleicht zufällig die gleiche Altersgruppe, die das jetzt wieder durchmacht. Keine Ahnung, so ähnlich wie dieser Jahrgang, der am Ersten und Zweiten Weltkrieg sowohl an der West- als auch an der Ostfront war, von Soldaten. Die sind halt einfach aufgrund ihres Alters zufällig in diese zwei Sachlagen hineingeraten. Und man kann ja nicht über die sagen, dass die besonders geil wären, dann irgendwo an die Front zu gehen oder besonders militaristisch gewesen wären oder so, sondern das ist halt, ich würde es eher so erklären, das ist zufällig ein Jahrgang, den es jetzt gerade wieder trifft. Also ich habe da nicht so viel Ahnung wie du zur Altersstruktur der Wählerschaft der AfD. Glaubt ihr das, dass das so ist? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das entspricht auch so meinem Gefühl, was ich habe, wenn ich mich hier umgucke, wer so AfD wählt. Das ist für mich eher so ein paar 50-jähriger erfolgreicher Unternehmer oder Angestellter irgendwo, als jetzt irgendwie ein 35-jähriger Assi aus irgendeinem Viertel. Ja, geb ich dir recht, aber ob das was damit zu tun hat, ob diese Transformationserfahrung, ne, die ja wirklich was Einzigartiges ist, ne? Da gebe ich dir absolut recht, die muss irgendeine Rolle spielen. Aber ob die dann Teile dieser Kohorte sogar davor feit, AfD zu wählen und sonst noch viel, viel mehr Zuspruch in der Altersgruppe gäbe, oder das kann ich dir nicht sagen.
Aber warum sollte es denn noch mehr Zuspruch geben? Also der Zuspruch ist ja schon sehr groß. Es muss ja irgendeinen Grund geben. So.
Du, ich kenne Leute, die sagen, ich will mit der AfD nichts zu tun haben. Dieses dumme, rechtsradikale, einfache Lösungsgeschwafel, das habe ich in den 90ern schon mal gehört und nochmal falle ich darauf nicht rein.
Mhm.
Das kenne ich auch, aber das sind, wie gesagt, nur Anekdoten. Das kann ich nicht statistisch irgendwie extrapolieren und irgendwie hochrechnen. Aber
naja, vielleicht sind das auch Leute, die mit dir heute sprechen, ne? Weil Leute, die immer noch gefestigt rechts sind, die reden vielleicht doch einfach nicht mit dir, Mike. Ne? Das kann ja auch sein.
Wahrscheinlich ist es so, ja. Also Leute, die gefestigt rechts sind, die zählen jetzt nicht zum Kernklientel, die auf mich zukommen und mit mir reden wollen. Da gebe ich dir absolut recht. Da bin ich auch froh drum.
Jetzt sind wir ja jetzt ganz schön abgekommen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemand, der diesen Podcast hört, interessiert. Ich wollte eigentlich, weißt du, ganz initial wollte ich dir diese Frage mit, wie hast du die Wiedervereinigung, also den Tag wie hast du es gefeiert, wollte ich dir eigentlich nur deswegen stellen, weil ich das in dem einen oder anderen Interview gefragt worden bin und so dachte, wollt ihr mir jetzt verarschen? Also wer zum Arsch feiert das wie Weihnachten oder so? Vor allen Dingen jetzt, nach 35 Jahren etc. Also so eine provokante Frage, wo sie dich direkt in die Pfanne hauen, wenn du nicht sagst, na also für mich ist das quasi wie Ostern. Ja,
ja,
so
ja,
der Ossi, der undankbar ist. Das ist sozusagen das Ergebnis, wenn du nicht hellauf begeistert bist.
Hast absolut recht. Also genau dieses Gefühl hast du mir gerade auch vermittelt bei der Beantwortung dieser Frage. Ne? Ich habe ja auch sofort mit dem entsprechenden Instrumentarium reagiert. Ne? Ich bin froh, dass es die DDR nicht mehr gibt, aber ne? Also so eine Struktur haben ja die Antworten, wenn du jetzt nicht völlig auf der Wurstsuppe hergeschwommen kamst. Aber ich kann dir sagen, wie ich den 4. Oktober verbracht habe. Der war aus meiner Sicht noch viel, viel interessanter. Da war nämlich in Weimar aus dem deutschsprachigen Raum ein Treffen, sie möchten nicht so genannt werden, aber ich sag mal Reichsbürger, wo wirklich
da warst du dabei.
Ich habe mir das interessiert angeschaut, musste es mir anschauen, weil
ich habe es gesehen auf Insta, ja,
mit meinem älteren Sohn gerade in der Bibliothek war und dann defilierte da diese gescheiterten Versammlung vorbei vom Königreich Württemberg und die Freundschaftsgesellschaft von Kaiser Wilhelm und Sultan Schlag mich tot, ne, der irgendwie mal mit dem Osmanischen Reich geklüngelt hat und so weiter. Und wirklich kompletter Wahnsinn, was da an, wie soll man sagen, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wirklich an ideologischem und gesellschaftlichem Ausschuss unterwegs war. Ne? Die beiden Moderatoren waren als Goethe und Schiller verkleidet. Und haben so versucht.
Das ist ja peinlich. Wer würde sowas denn machen?
Es war komplett zum Fremdschämen. Nee, und die haben dann versucht, so in Dialogen halt darzustellen, wie toll das doch mit der deutschen Kultur ist und diese Kontinuität der deutschen Höchstleistung der Kultur und dieser Versammlung eben irgendwie ständig darzustellen. Ne? Es war kompletter Wahnsinn. Und es war wirklich ein Klientel dort, wie du es dir so vorstellst, ne? Freie Sachsen, keine Ahnung, was alles dabei war. Wirklich größtenteils ältere, frustrierte Ehepaare. Mhm. Aber was dieser Bewegung von freien Menschen, Reichsbürgern und was das, wie die sich alle selber bezeichnen, so innewohnt, ist dieser Duktus, dieser Habitus der moralischen, ideologischen und geschichtlichen Überlegenheit. Ne? Das sind ja nicht irgendwelche, die kommen sich ja nicht wie irgendwelche stumpfen Idioten vor, sondern wie Leute, die denken, sie sind die Einzigen, die es kapiert haben und alles drumherum sind totale Schlafschafe. Ne?
Also und gleichzeitig diese Opfermentalität.
Ja, und es sind da sogar Mosambikaner mitmarschiert. mit der Flagge von Mosambik. Ich weiß nicht, ob die da wieder irgendwelche afrikanischen kaiserlichen Bestrebungen promoten wollten. Keine Ahnung. Also die hätten wahrscheinlich am gleichen Tag besser irgendwo in Portugal bei irgendeiner Demo mitmarschieren sollen mit ihrer Geschichte. Aber wirklich ganz im Ernst. Also es war fürchterlich. Und dann stehst du da mit einem 8-Jährigen und der fragt dich, was sind das für Leute?
Ja? Deppen, mein Sohn, das sind Deppen.
Nee, und ich, also am liebsten hätte ich die Fragen, die der mir gestellt hat, die hätte ich am liebsten wirklich jung und naiv mäßig zu denen rübergegeben, ne? Aber die leben doch in Deutschland. Warum denken die, dass es das nicht gibt?
Geil.
Ne, und dann vor allem immer mit ihrem Kaiser Wilhelm II., ne, also wo man wirklich sagen muss, also da ist selbst nach deutschem Militärrecht fahnenflüchtig und gewesen und Hochverräter und was weiß ich, als er sich bei seiner niederländischen Verwandtschaft dann versteckt hat. Ne? Also,
Mike, ist doch aber gut, dass die auch ein LGBTQ-Vorbild haben, oder?
Ja, das ist eine üble Nachrede, mein Freund. Da reden wir vor dem Standgericht drüber. Der Tag ist nicht mehr fern. Aber ich dachte mir dann so, okay, wenn das jetzt unser einziges Problem am rechten Rand wäre, ne, diese Schwurbler, dann wäre ich ja beruhigt. Aber so ist es ja leider nicht. Ne? Also das war wirklich kurios. Also da war wirklich von Tirol bis Mecklenburg-Vorpommern alles versammelt, was du dir vorstellen kannst.
Tirol, ja. Heim ins Reich, meinst du?
Übel. Ja, wirklich übel.
Ich habe letztens auch eine sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt attribuieren soll, eine Protestveranstaltung mitbekommen, weil die mir im Weg stand. Und ich dachte erst, was ist hier los? Da haben Leute vor einem Kino in Halle demonstriert. Vor dem Sasi. So, und das waren augenscheinlich linke Demonstranten. Mhm. Mhm. Und ich dachte so, hä? Also das ist jetzt beim besten Willen kein rechter Standort. Also es ist eher ein linker Standort. Wieso demonstrieren Linke vor einem linken Kino? Haben die pro-palästinensischen Film gezeigt. Und da haben basically Linke gegen Linke demonstriert.
Na, da drin sind ja die Linken am besten. Wo ich richtig, richtig aus historischer Sicht zusammengezuckt bin, war dieser Anflug bei einem Friedensplan, dass ein ehemaliger britischer Premierminister da eine führende Rolle spielen soll. Also wie
der ja mit in den Irakkrieg
wie geschichtlich ist, ne? Unsensibel. Nee, auch die Rolle Großbritanniens in der Genese dieses ganzen Konfliktes. Die Meriten, die Tony Blair sich international nach seiner Amtszeit verdient hat, in allen Ehren, ne, ist sicherlich ein fähiger Mann, aber es ist trotzdem immer noch ein fucking ehemaliger britischer Premierminister.
Ne? Der weiß halt, was da für Scheiße passiert ist. Ne?
Also wirklich ganz im Ernst. Also da habe ich echt gedacht, wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Also das kannst du dir doch nicht ausdenken, oder?
Ach du, Mike, mich überrascht das alles nicht.
Das ist, als ob du den italienischen Franca Meloni als Friedenskommissar in Libyen einsetzen würdest oder irgendwie sowas. Also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja ein bisschen in Geschichte, muss man doch, also so ein Grundkanon, ne? Aber so weit geht wahrscheinlich im Gaza-Konflikt gar niemand mehr zurück, dass da die Rolle Großbritanniens irgendwie.
Also das finde ich generell sehr interessant, dass es Großbritannien und Frankreich irgendwie schaffen, immer so zu tun, als ob sie nicht schuld sind an der ganzen Scheiße, die so ja. in der ganzen südlichen Welt passiert. So.
Ja, absolut.
Was? Ne? Also ich meine, also zumindest Frankreich kriegt ja in Afrika relativ viel Hass ab, zu Recht. So, und wenn man sich anschaut, was Frankreich bis heute eigentlich in Afrika gemacht hat, dann verdienen sie das auch, weil sie ja diesen Kolonialismus nie aufgegeben haben in der Form. Mali ist ja ein gutes Beispiel gewesen. Und das ist natürlich auch eine Erklärung, warum sich da Russland so breit macht oder breit gemacht hat, ne? Und warum China so gern da angenommen wird.
China vor allem, ja.
Naja, nee, also Russland ist schon krass da der Heilsbringer, ne? Und ich sehe da teilweise auch auf Social Media, und das finde ich krass erschreckend, dass es sogar bei mir ankommt, so Propaganda-Postings von irgend so einem afrikanischen Warlord-Präsidenten, der irgendwie immer ganz tolle Sachen macht, und dann kommen dann halt so Postings wie, er hat jetzt, was weiß ich, das und das wieder eingeführt und seine Uhr ist nur $200 wert und so Kram, so, also so wirklich wie als ob der Taylor Swift wäre und du weißt ganz genau, wo die Kohle dafür herkommt, um diese ganze Propaganda zu betreiben, und er ist halt ein enger Verbündeter von Putin da irgendwie oder zumindest so sein Stiefellecker in diesem, ich habe schon wieder vergessen, welches Land das überhaupt ist, weil ne,
und komischerweise steht da TikTok-Algorithmus auf seine Videos, gell?
Mensch, zufällig, wa? Na, und also generell Afrika, ich weiß viel zu wenig über die Dinge, die auch historisch gesehen, also nicht aus europäischer Perspektive, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Man hat ja immer nur die europäische Perspektive auf das, was in Afrika passiert ist, so als Spielfeld. Aber aus afrikanischer Perspektive viel zu wenig Ahnung, viel zu wenig auch zeitgeschichtliches Verständnis für die Dinge, die dort abgehen, weil es auch extrem komplex ist einfach, ne? Es ist halt so eine fremde und für uns, zumindest denken wir das, völlig egale Welt, weswegen so Sachen wie der Sudan eben auch keine Rolle spielen in unserem alltäglichen Nachrichtenzyklus.
Es ist ja auch ein bisschen, wir betrachten ja Afrika immer so ein bisschen als Ganzes von Europa aus, ne? Es ist ja ungefähr so, als ob du eine Einschätzung zu Europa willst und setzt quasi Polen mit Frankreich gleich, ne? Auch innenpolitische
Entwicklung. Wieso, das sind beides Erbfeinde, macht doch Sinn.
nee, aber jetzt mal, ich meine jetzt nur mal so, ne? Also nur weil man sich mit aus deutscher Sicht vielleicht ein bisschen mehr mit Namibia auskennt, hat man trotzdem keine Ahnung, was da im Kongo abgeht oder im ehemaligen Zaire oder was weiß ich, ne? Und ich habe mich immer mal so ein bisschen auf einzelne Länder fokussiert aus geschichtlichem Interesse, ne? Bei mir spielt Burkina Faso immer so eine Rolle, wegen Thomas Sankara, über den habe ich viel gelesen, mich mit dem viel beschäftigt und so weiter. Und dann gibt es noch einige andere Länder, aber das bedeutet dann trotzdem nicht, dass du irgendeine Ahnung hast, was in Mali losgeht oder weil du dich mit Eritrea beschäftigt hast und das viele Verbindungen zu Äthiopien hat, hast du trotzdem keine Ahnung davon. Oder Uganda und Kenia, ne? Also so Länder, die schon eng miteinander verbunden sind, aber trotzdem, das ist ja, es ist ein kompletter Kontinent, den wir immer nur als Kontinent und nicht auch als Staaten mit Einzelinteressen betrachten, gerade in der postkolonialen Zeit.
Ja, und dieser Ansatz mit diesen Staatengebilden ist halt schon das Problem. Weil theoretisch müsstest du das ja eher auf Stammesebene betrachten oder zumindest auf Sprachverbreitungsebene, wenn du es jetzt im historischen Kontext irgendwie betrachtest. Und nicht auf Ebene dieser Staatenkonstrukte,
die da entstanden sind. Auch das, ne? gibt es Regionen, wo das völlig richtig wäre, und dann gibt es Regionen, wo man es durchaus auf staatlicher Ebene betrachten kann. Ne?
Also ich habe mich beispielsweise
gibt's ja auch jetzt nochmal Mischform.
Ich habe mich jetzt letztens mal mit Liberia versucht auseinanderzusetzen, weil die ja nun dieser Staat, es gibt ja nicht viele Staaten in Afrika, die nicht kolonialisiert worden sind. So ist also zwei. Einmal Kaiserreich Abessinien sozusagen, ne? Und auf der anderen Seite Liberia, was ja quasi als Kolonie eigentlich gegründet ist für Afrikaner beziehungsweise Sklaven in den Vereinigten Staaten, die eigentlich abgeschoben werden sollten, wenn man so sagt, so will, ne? Weil man war ja zu dem Zeitpunkt Sklavenhalter durch und durch in den Staaten und war schon für die Befreiung, aber nicht im Sinne von, jetzt wären die Teil der Gesellschaft, sondern man wollte sie ja trotzdem loswerden. Das ist ja dieser Aspekt, der da auch immer unterschätzt wird, wenn man über die Sklavenbefreiung in den Staaten redet und die und Liberia, ne, so die große humanitäre Akt der Vereinigten Staaten. Nee, die wollten die ja trotzdem loswerden. Mhm. Die waren trotzdem alles Rassisten, die gesagt haben, ja komm, wir brauchen die nicht mehr und es ist auch irgendwie nicht christlich, dass wir das machen, aber wir wollen jetzt auch nicht, dass die jetzt unter uns leben. Ne? Also lass sie mal abschieben. Hat dann nicht so funktioniert. Hat aber beispielsweise in Liberia auch dazu geführt, dass es bis heute Diskussionen über darüber gibt, wie sich die Gesellschaft damals entwickelt hat, wer denen eigentlich das Land verkauft hat, ob die sich auch einfach das genommen haben, höchstwahrscheinlich, ne, wie, wie europäische Siedler dann gegen ein paar Flinten und Quatsch getauscht, ein paar hundert Dollar. Also das, was die da gemacht haben, war jetzt auch kein humanitärer, toller Akt, sondern es war genauso ein Akt der Kolonialisierung und der Zerstörung der, der örtlichen Strukturen. Da gibt es Diskussionen, ob das nicht vielleicht integrativer war als gedacht. Das ist bis heute nicht, nicht so richtig aufgedeckt. Da gibt es immer noch Quellenstudien dazu. Da gab es jetzt neue Erkenntnisse. Deswegen bin ich überhaupt erst auf das Thema gekommen. Und deswegen, also selbst in Afrika sind viele Dinge noch im Aushandlungsprozess, weil ja der, der Einfluss der, der westlichen Mächte auch auf die Geschichtsschreibung, auf die Interpretation, auf gesellschaftliche Entwicklung so stark war, dass die auch die Oberhoheit über, über die Geschichte beispielsweise sich noch erstreiten müssen sukzessive. Allein das macht es halt so kompliziert, aber ich glaube, der Grund, warum wir nicht drüber sprechen, ist nicht, dass es so komplex ist, sondern weil es uns eigentlich scheißegal ist, so gesamtgesellschaftlich.
Ja, wahrscheinlich schon, klar. Insbesondere in Deutschland, das ist ja nochmal, ne? Also Deutschland hat ja in dem ganzen Game, also du hast jetzt gerade von einem Land geredet, was nicht kolonialisiert war, aber dieser ganze afrikanische Raum, da spielt natürlich in unserem Bewusstsein in Deutschland eine andere Rolle, ne? Als jetzt, keine Ahnung, Portugal mit Mosambik und Angola oder Italien mit Libyen und Frankreich mit den zahlreichen Ländern und Großbritannien und so, da spielt das, dieser Raum schon nochmal eine andere Rolle. Ne? Also das ist ja so ein Zwischending zwischen Innen- und Außenpolitik, ne? Wenn man sich mit solchen Geschichten und solchen Verbindungen befasst. Aber wer ist eigentlich der zweite Staat, der dann die kolonialisiert wurde?
Das Kaiserreich Abessinien. Und das ist ganz lustig, dass du das sagst.
Äthiopien ist das oder was?
Genau. Ah, und okay. Die sind deswegen nicht kolonialisiert worden, weil Italien es nicht geschafft hat, die zu erobern.
Ach so, okay.
Ja, ja. Es wurde relativ schwierig, da einzufallen. Die mussten da wohl über so einen Höhenzug drüber. Und es hat nicht funktioniert.
Okay, wir hatten mal ein Abessinia als Katze. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun. Daher kenne ich das, aber sonst wäre ich da jetzt nicht drauf gekommen. Ah, okay. Na, Äthiopien war wahrscheinlich auch schlimmer bis an die Zähne bewaffnet. Ist ja heutzutage auch, sag ich mal, kein leicht zu eroberndes Land, glaube ich. Wir haben schon eine krasse Armee.
Warte mal, ich gucke gerade. Es gab auch. Also im Zweiten Weltkrieg haben sie es dann doch erobert. Mhm. Im Zweiten italienisch-abessinischen Krieg.
Ja gut, da war ja jetzt, wie soll ich sagen, das war ja dann keine lange Kolonialzeit. Ne?
Ja, und die haben auch, die Italiener haben auch Giftgas eingesetzt und so. Mhm. Ja, also im Mai 1936 wurde Äthiopien schließlich Teil des italienischen Kolonialgebiets Ostafrika und blieb bis zum Zweiten Weltkrieg. Also es war quasi noch vor dem Zweiten Weltkrieg, aber schon unter Mussolini. Mhm. Und 1941 wurde das äthiopische, also dann ne, äthiopisches Kaiserreich genannt, wieder dann befreit. Mhm. Genau. Also das ist generell krass. Ganz spannende Geschichte auch mit Haile Selassie und so, sozusagen dem Heiligen der Rastafari-Bewegung. Also sehr interessant, kann man sich mal auseinandersetzen.
Das geht ja heute richtig, also sag ich mal, richtig durch die Weltgeschichte hier bei dir. Meine Fresse. Wir haben noch vor dem Kino in Halle gestanden.
Jetzt sind wir bei der Rastafari-Bewegung.
Ja, wirklich interessant.
Naja, ich finde das einfach wichtig, dass man offen ist für die Geschichten, die die Menschheit so mit sich bringen und für die Schicksale, die Menschen erleben und aus dieser Perspektive eben versucht, dann auch solche aktuellen Themen einzuschätzen, ne? Und nicht blindlings sich in jedem Konflikt instrumentalisieren lässt. Weil ja auch beispielsweise, und deswegen finde ich Geschichte einfach so spannend, weil sich dann im Nachgang halt oftmals zeigt, ich mag diesen Satz, the road to hell is paved with good intentions.
Ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ne, hat meine Oma immer gesagt. Mhm.
Ich habe übrigens noch ein anderes historisches Thema mitgebracht, Mike.
Oh ja, erzähl mal.
Ne, weil ich habe ja dir vor Ewigkeiten schon einen Kundenservice aus Griechenland versprochen.
Ja, ja.
Und ich muss leider gestehen, ich habe das, was ich mir vorbereitet habe, irgendwie verloren. Mhm. Aber ich habe noch die Sammlung meiner Stichpunkte. Deswegen, okay. wenn es jetzt nicht ganz so flüssig ist, liegt das daran, dass meine wohlformulierten Sätze verschwunden sind, weil ich es vermutlich falsch abgespeichert habe, keine Ahnung. Aber ich habe zumindest die Fakten alle beisammen. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das eine Person ist, über die du mal einen Song schreiben
wirst. Oh, okay.
Also ehrlicherweise wundert es mich, dass du es noch nicht gemacht hast. Aber vielleicht hast du es schon gemacht.
Es ist einer der Freiheitskämpfer im Zweiten Weltkrieg von irgendeiner griechischen Insel.
Genau.
Kalliachamagnes.
Nein.
Nee, okay.
Nein. Nein.
Weil Mike, über einen von denen hat Macbeth schon einen ziemlich coolen Song geschrieben.
Ja.
Deswegen habe ich es in der Tat noch nicht gemacht.
Das ist lustig. Nee, weil ich dachte mir so, nicht, dass du das jetzt irgendwie nicht erkannt hast oder so. Und das ist das tatsächlich, weil du machst es ja auch oft sehr, sehr kryptisch, sage ich mal, in der Beschreibung. Deswegen weiß man ja nicht unbedingt, über wen du schreibst. Und da dachte ich so, nicht, dass du den vielleicht doch kennst.
Das ist jetzt total interessant. Da freue ich mich drauf. Erzähl
ja.
mal.
Ich war ja auf Naxos. So, ja. Das habe ich ja erzählt, das ist ja die vielseitigste Insel der Kykladen. Mhm. und da war ich auch im Dorf Aphirantos. Mhm. Und das Dorf Aphirantos zeichnet sich dadurch aus, dass es zumindest einen Teilbereich gibt, der ausschließlich aus Marmor gebaut ist. Mhm. Also die Wege sind, also nicht with good intentions paved, sondern mit Marmor.
Also wo wir Pflastersteine haben, haben die feinen Leute dort Marmor oder was?
Marmor, ja, aber das ist ja auch Marmorabbaugebiet, das heißt, das sind halt die Steine, die es da gibt.
So, das ist, wenn du einen Stein haben willst auf Naxos, ist es halt Marmor, ne?
Exakt, genau. Ja,
ist halt
das,
so.
Das ist Teil des Reichtums von Naxos gewesen damals.
Krass.
Die bauen auch immer noch Marmor ab, der ist aber nicht mehr ganz so gefragt wie damals. Hm. Aber schon zur Zeit der Antike ist der Abbau von naxischem Marmor der Grund gewesen, warum die Skulpturen, also die erste große Marmorskulptur der Menschheitsgeschichte stammt aus Naxos.
Mhm.
Da, also war super spannend, wenn man sich für sowas interessiert. Generell Naxos kann ich sehr empfehlen. Besucht das mal. Und wir waren dann auch in Aphirantos. Und Aphirantos ist dadurch einfach so ein bisschen so ein Instagram-Spot geworden, logischerweise, weil weiße, tolle Steine. Ne? Mhm. Ist jetzt nicht der spannendste Ort, aber ist ganz süß gelegen, weil die sind ja immer um so Berge drumherum hochgebaut. So, also kleine verschlungene Gassen und alles voller Katzen. Es ist schon ganz schön, kann man mal hingehen.
Hm.
Aus Aphirantos stammt Manolis Glesos.
Mhm.
Schon mal gehört?
Nee.
Der ist, wir haben jetzt natürlich ein bisschen gespoilert, wohin die Geschichte geht. Am 9. September 1922 ist er da geboren. Sein Vater war Buchhalter, der starb aber relativ früh, sodass seine Mutter, das war eine Volksschullehrerin, ihre Kinder zusammen mit ihrem zweiten Mann aufgezogen hat. Zusammen zogen sie 35 nach Athen, wo er dann das Abendgymnasium besuchte und als Apothekenhelfer arbeitete. Er studierte dann 1940 in Athen an der Hochschule für Ökonomie und Gewerbe. Ja, ich sag mal, viel ist jetzt aus dieser Zeit noch nicht bekannt. Er war wohl schon immer so ein bisschen ein aufmüpfiger Typ, was dann immer so darauf zurückzuführen war, dass eben sein Vater gestorben ist und er sich dann sozusagen als der Mann in der Familie gesehen hat und so ein bisschen durchsetzen musste. Aber das ist nicht das, was eine Rolle spielt. Was eine Rolle spielt, ist das, was von außen halt auf ihn eindringt. Und hörst ja schon von der Zeit in seiner Jugend, verändert sich da drastisch etwas in diesem Land. Er hat 1939 sich als Gymnasiast damals schon beteiligt an der Gründung einer antifaschistischen Jugendorganisation gegen die italienische Besetzung. der Dodekanes und die Diktatur von Yiannis Metaxas. Das ist übrigens auch nochmal ein interessanter Punkt, weil das kein rechter Diktator war, Yiannis Metaxas, also zumindest nicht so, wie ich das wahrgenommen habe. Ich glaube, ich mache über den auch nochmal einen Kundenservice. Mhm. Auch spannende Geschichte. Jedenfalls hat die Wehrmacht dann am 27. April, also der war gegen Hitler, so, der Metaxas. So, und das Problem ist halt, dass er gegen Hitler war und sich dann die Wehrmacht dann in Griechenland breit machte. Am 27. April 1941 besetzten die dann Athen. Und auf der Akropolis wurde dann natürlich die Hakenkreuzfahne gehisst.
Muss man natürlich aber auch noch erwähnen, dass da vorher die Italiener rumgestänkert haben und das selber nicht auf die Kette bekommen haben. Ne? Und dann
wie überall, offenbar.
Wie überall. Und was Harald Schmidt damals zu dem geschichtlich fundierten, aber doch im deutschen Fernsehen recht krassen Witz hingerissen haben, dass als er das letzte Mal Verwandte von ihm in Athen waren, sind sie mit dem Fallschirm abgesprungen. Was darauf kaprizierte, dass deutsche Fallschirmjäger-Elitetruppen eingesetzt wurden und da unfassbare Verluste da bei diesen Elitetruppen eingetreten waren. Also weil das war ja wirklich Zielschießen für die griechische Flugabwehr. Und also da hat man schon so einen ganz kleinen Glimps gekriegt von der völligen Unfähigkeit von Heeres- und Kriegsführung der Wehrmacht, da so Elitetruppen zu verheizen. Ne? Also jetzt völlig wertfrei nur geschildert. Das war ganz schön verlustreich für die Wehrmacht.
Gut, das ändert aber nichts daran, dass trotzdem auch noch Italiener vor Ort dann waren. Ne? Also ja, okay. Die haben das ja trotzdem kontrolliert irgendwie. Hm. Jedenfalls haben die dann am 27. April Athen besetzt und ihre Hakenkreuzfahne dann auf der Akropolis gehisst. Und das war jetzt der Moment, wo Manolis Kleßos zu einer historischen Figur werden sollte, weil er dann nämlich mit seinem Freund Apostolos in der Nacht zum 30. Mai 1941 auf die Akropolis geklettert ist und die Fahne runtergerissen hat. Mhm. So als symbolische Aktion, die er persönlich im Nachgang auch für nicht weiter erwähnenswert hielt, wurde er dann europaweit bekannt und in Griechenland wurde das zum Symbol des Widerstands. So, ne? Es ist natürlich einfach symbolträchtig, weil es ist die fucking Akropolis. Ich könnte jetzt ich könnte jetzt natürlich damit anfangen zu sagen, dass ja nicht die Akropolis besonders bedeutend war, sondern eigentlich Delos und die scheiß Athener das ganze Geld der athenischen Allianz geklaut haben, um das alles aufzubauen. Aber ich bin da vielleicht befangen, weil ich Fan der Kykladen bin. Jedenfalls, er wurde dann natürlich eingeknastet. Man hat ihn inhaftiert, man hat ihn gefoltert, ist an Tuberkulose erkrankt unter den Haftbedingungen. Kam dann wieder raus, wurde dann wieder eingeknastet 1943 und verbrachte wieder mehrere Monate im Gefängnis. Also diese ganze Besatzungszeit war für ihn auf jeden Fall ein einziger Spießrutenlauf. Mhm. Aber der sollte nicht aufhören, weil er nämlich nach dem Krieg Mitglied der Kommunistischen Partei wurde und dann auch während des griechischen Bürgerkriegs, das hat man ja auch wieder nicht so richtig auf dem Schirm, im März 1948 mehrfach zum Tode verurteilt wurde. Diese Strafe wurde dann 1950 in lebenslange Haft umgewandelt und während er im Knast saß, wurde er 1951 zum Parlamentsabgeordneten der Vereinigten Demokratischen Linken gewählt, trat dann in den Hungerstreik, um die Freilassung anderer Abgeordneter, also offensichtlich waren mehrere der Abgeordneten dieser Vereinigten Demokratischen Linken zu dem Zeitpunkt im Knast und schaffte es dann sowohl sich als auch sie durch diesen Hungerstreik freizubekommen. Dann wurde er 1958 wieder verhaftet wegen angeblicher Spionage, kam erst 62 wieder frei, erhielt dann 63 den Lenin-Friedenspreis und wurde dann während der Militärdiktatur der Regierung der Obristen zwischen 67 und 74 wieder verhaftet, 67 um genau zu sein, und danach ins Exil geschickt. Insgesamt saß dieser Mann 11 Jahre im Gefängnis und verbrachte 4,5 Jahre im Exil.
Und ein paar Mal zu Tode verurteilt.
Ja, ein paar Mal zum Tode verurteilt. Ne? Also ich, eine lebenslange Haft. Ich
habe gerade so überlegt, was in dir vorgeht, wenn du vor Gericht sitzt und wirst jetzt das dritte Mal zum Tode verurteilt. Also ob es da einen Gewöhnungseffekt gibt oder...
Also ich will jetzt nicht dazu sagen, aber ich habe als für den nächsten Kundenservice schon eine Person vorbemerkt, die da einen noch krasseren Count hat.
Okay.
Ja. Ja. Hm. Ja, ich glaube, der lag bei 5.
Okay, da bin ich ja gespannt.
Ja. Hm. Als dann 1974 die Demokratie wiederhergestellt wurde, konnte er sich auch wieder politisch in seinem Heimatland engagieren und kandidierte für die sozialistische Partei PASOK und zog über die dann sogar 1981 und 85 in das griechische Parlament ein. Und 84 ins Europäische Parlament. So. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihm das irgendwie zu Kopf gestiegen ist oder dass er dann gegen Ende seines Lebens irgendwie zum Berufspolitiker mutiert ist. Nö, der legte einfach 1986 sein Abgeordnetenmandat nieder, um in Athinaios ein Experiment mit Basisdemokratie durchzuführen.
Wo ist das?
Na, Athinaios ist der Ort, aus dem er kommt. Also in seinem marmorgefliesten Heimatbergdorf, wo er eine Völkerversammlung, eine Volksversammlung einberief, die dann die Entscheidung treffen sollte. Und er war dann so der Gemeinderatspräsident. Also deswegen ging der halt einfach als Abgeordneter in sein Dorf zurück, ne? Um da halt irgendwie so eine Art Basisdemokratie einzuführen. Es hat offensichtlich nicht funktioniert.
Ich wollte gerade fragen, wie ging das aus?
Nee, aber er blieb dann zumindest noch bis 87 Bürgermeister des Dorfs und setzte sich dafür den Ort ein, hat 4 der 5 Museen des Ortes gegründet. Da gibt es jetzt auch eine Bibliothek, es gibt eine Frauenkooperative für traditionelle Handwerkskunst. Und er hat sogar eine Lösung für die Wasserknappheit zumindest versucht zu finden. Er hat eine hydrologische Schule gegründet und Dämme bauen lassen. Die sogenannte Mini-Damm-Technik, womit er so Regenwasserspeicherung betreiben und Erosionsschutz gleichermaßen irgendwie umsetzen wollte. Also der Punkt ist, ich war jetzt ja auch im Sommer in Griechenland, da gibt es einfach kein Wasser. So, und da regnet es halt auch nicht. So, das ist schon ziemlich krass. Ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber verschärft sich natürlich in den letzten Jahrzehnten.
Also Wasserentsalzung spielt da keine Rolle in Griechenland.
Nee, wäre mir nicht aufgefallen. Das könnte aber auch damit zusammenhängen, dass die Bevölkerungsdichte so gering ist auf diesen Inseln, dass sich solche Anlagen da einfach nicht rechnen.
Na, okay.
Aber ich meine, als er da unterwegs war, ne, in den 80ern, fing es ja gerade erst irgendwie an mit dem Tourismus in Griechenland, dass der da Fahrt aufgenommen hat. Ne? Den gibt es ja erst so seit Ende der 60er, Anfang der 70er. Vorher war das halt einfach alles scheiße arm. Vor allen Dingen auf den Inseln, da gab es halt nichts. Das finde ich irgendwie schon schön oder toll, dass dieser heimatverbundene Aspekt da eine Rolle spielt. Also das finde ich auch wichtig, dass man dann nicht einfach nur in die Ferne strebt.
Von der großen Politik dann doch wieder in das Kleine, wo er selber was bewegen kann, zurückgekehrt ist. Das ist ja eine Bewegung, die man eigentlich vielen Politikern mal wünscht, ne?
Irgendwie. Nee, und er war auch beispielsweise ein wichtiges Zitat. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er auch in meinem Naxos-Reiseführer, den ich mir gekauft habe, also es ist kein Reiseführer, es ist eher so ein kulturelles Handbuch der Insel Naxos, und da ist er zitiert. Und da geht es unter anderem auch darum, dass er auch eine griechische Tradition hochgehalten hat, nämlich den Mittagsschlaf, dass das absolut, nein, dass es
sehr sympathisch,
weil das ist lebensverändernd ist, weil man quasi aus einem Tag 2 Tage macht. Ne, man hat sozusagen den Vormittag und dann den Abend. So, und da kann man dann jeweils aktiv sein.
Okay, das ist interessant. Das wäre mal was für eine Hausaufgabe, das Schlafen im Mittelalter.
Das Schlafen im Mittelalter?
Ja, da habe ich neulich nämlich auch mal was Interessantes drüber gelesen, dass das, wäre jetzt zu viel verraten, was ich da
spannend
gelesen habe.
Also gerade alles, was so mit Alter zu tun hat, ich habe mich letztens mit dem Reisen im Mittelalter auseinandergesetzt, weil das auch wahnsinnig spannendes Thema ist und man ja immer denkt, die ganzen Dörfler, die sind ja aus ihrem eigenen Dorf nicht weggekommen, das stimmt ja nicht so, ne? Also die Bewegungsweite der Leute war ja trotzdem gegeben, aber führt jetzt zu weit weg. Er ist aber weiterhin aktiv geblieben. Ne? Also in den 2000ern führte Klesos die Liste der Linkspartei Synapismus bei den Parlamentswahlen an, gründete die politische Gruppe Aktive Bürger und engagierte sich gegen Korruption und Umweltzerstörung. So, und bei Demonstrationen gegen die Sparmaßnahmen der Troika wurde er 2010 und 2012 von der Polizei mit Tränengas verletzt. Es könnte sein, dass du die Bilder davon kennst. Weil ich habe mich auch daran erinnert.
Ist das
erinnert.
Der mit der schlimmen Augenverletzung da,
Mann? Ich glaube, das war das, okay, ja.
Nee, das war was anderes.
Achso, nee, jetzt meinst du diese Stuttgart 21-Proteste.
Ach, das war Stuttgart
21.
Ich habe nur gerade so ein Bild von einem alten
Nein,
Mann
nein, Stuttgart, aufgehört. Nein, das ist es nicht, aber ich glaube, da gab es auch ziemlich bekannte Bilder. Und 2012 wurde er tatsächlich nochmal als Abgeordnete der Syriza in das griechische Parlament gewählt. So, Achtung, 2014 wurde Klesos mit 91 Jahren erneut ins Europäische Parlament gewählt. Als ältester Abgeordneter mit den meisten Stimmen in Griechenland.
Ich wollte gerade sagen, also wer der Alterspräsident war, die Frage, er hat das dann wahrscheinlich für sich entschieden.
So, und also er war auch in dieser ganzen Sparmaßnahmenzeit, war er auch ein vehementer Gegner dieser ganzen Thematik, ne? Setzte sich da vehement gegen die Austeritätspolitik ein, unterstützte 2015 beim Referendum die Nein-Kampagne und verließ dann auch die Syriza aus Protest gegen die Zustimmung der Regierung zu den neuen Sparauflagen. Haben wir gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das war schon eine krasse Zeit in Griechenland.
Hat ein bisschen an die, wie soll ich sagen, vielleicht hat es die Griechen ein bisschen dran erinnert, wie der Osten nach der Wende ausgeplündert wurde. So. In Sachen Treuhand.
Genau. Er hat für diese ganzen, also ne, er war jetzt, wie gesagt, ja nicht nur Aktivist, auch dieses System mit den kleinen Dämmen ist wohl in der Hydrologie nicht direkt abgelehnt worden. Der hat 4 Ehrendoktorwürden bekommen von der Universität Patras, von der Universität Athen beispielsweise, hat mehrere Bücher veröffentlicht, beispielsweise auch die Geschichte des Buches.
Aha.
Also er hat ja auch eine Bibliothek gegründet. Ne? Also ist wirklich einer, der sich in vielen Bereichen irgendwie ausgekannt hat und beschäftigt hat.
Und der hatte noch Zeit für Mittagsschlaf, ja.
Und, na, das, Mike, deswegen hatte der die ganze Zeit, wegen dem Mittagsschlaf. Das war der Winning Move.
Krass.
Genau.
Geiler Typ. Ich muss mir das Foto angucken. Wie wird der genau geschrieben?
Manolis Kletsos mit Z. Kletsos. Er verlor im Lauf seines Lebens 118 Kameraden und sagte, dass das sein Antrieb war, also die Erinnerung an die und das
Geil, hat er als alter, greiser Mann noch einen Fukuhila gehabt oder was? Killer.
Der war auf jeden Fall sehr links, ja.
Geil. Das sieht mir schon auf den Bildern total sympathisch aus. Mega. Geil. Cooler Typ, müsst ihr mal googeln. Also fast ikonisch, krass. Also wie ich mir so einen alten griechischen Revoluzzer vorstelle.
Also auf jeden Fall, ne?
Also müssen dazu aber auch erwähnen, dass in Griechenland die Linke, ne, auch selbst in 80ern und 90ern, also das ist da auch nicht so zart beseitet gewesen, ne? Das war das einzige Land in Europa, wo es noch kommunistische Terrororganisationen gab, die richtig Sprengstoffanschläge und sowas gemacht haben, ne? Also das war schon auch das linke Pflaster in Griechenland jetzt.
Ja, das wollte ich gerade
beseitet.
Ne? Also, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also er hat auch schon Bomben gelegt. Ne? Im Dezember 1944 nämlich unter dem Grand Hotel Bretagne.
Krass.
Allerdings haben sie dann rausgefunden, dass in dem Moment Winston Churchill in dem Gebäude war. Deswegen haben sie es nicht gesprengt. Ich weiß jetzt nicht konkret, warum sie das britische Hauptquartier in Athen sprengen wollten, aber wollten sie.
Und dann wollten sie Winston Churchill verschonen.
Ja, ich glaube, ja, da müsste man nochmal tiefer rein in die Geschichte der...
Warum? Krass.
Ja, auf jeden Fall ist er am 30. März 2020 in Athen verstorben. Also ist fast 100 Jahre alt geworden. Wegen seiner Mittagsschläfchen.
Wegen seiner Mittagsschläfchen, krass. Also, interessanter Typ, vielen, vielen Dank. Also jetzt, wo ich es ein paar Mal gehört habe, bilde ich mir ein, vielleicht habe ich den Namen schon mal irgendwo gehört oder so, aber war mir jetzt kein Begriff, hätte ich dir nichts zu erzählen können. Krass.
Ich hätte es auch nicht gewusst, wenn ich nicht zufälligerweise in diesem Ort gewesen wäre und es jetzt nicht so viele bemerkenswerte Persönlichkeiten aus Naxos gibt, die man heute noch kennt.
Ja,
weil die Zeit von Naxos liegt halt einfach 2000 Jahre zurück.
Ich frag mich immer, wenn man quasi sowas hört, ob solche Biografien heutzutage noch möglich sind.
Also ich hoffe nicht, dass es solche Biografien in nächster Zeit noch geben muss.
Ja, das sind wahrscheinlich die Zeiten, die solche Biografien machen, ne? Ja, da hast du recht. Also ich glaube, es ist besser dran getan, wenn unsere Biografien alle ein bisschen unaufgeregter werden als die von solchen Leuten, ne? Oder Willy Brandt oder sowas. Also solche Kaliber. Vielen, vielen Dank. Schöner Kundenservice.
Gerne.
Ja, sehr cool.
Gerne. Cool. Wie macht man jetzt weiter? Muss ich dir jetzt eine Hausaufgabe geben oder machst du als nächstes den Kundenservice?
Wie du möchtest.
Also ich habe jetzt gerade keine bei der Hand, aber ich fand das mit dem Schläfchen im Mittelalter eigentlich ganz cool. Das, ja, weil es mich persönlich interessiert, sage ich mal. Ne? Also
ja.
Normalerweise lasse ich dich das ja nicht durchgehen, dass du dir deine eigene Hausaufgabe gibst. Aber doch, erzähl uns das mal. Ich glaube, den Zuschauern, Zuhörern würde das auch...
Alles klar, mache ich. Das ist, kann man kompakt darstellen, aber gibt es ein paar interessante Fakten.
Cool.
Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, so Level wie Kacken im alten Rom. Nee, da ging es um Kulturgeschichte.
Wie ist das Spongium?
Spongium, glaube ich, ja. Naja, auf jeden Fall. Naja, was bringt die Woche für dich noch?
Was bringt die Woche? Ich bin
oder könnte
noch,
sie bringen?
Na, ich bin noch in Berlin zu einem Workshop zum Thema Einsamkeit mit Schülerinnen und Schülern.
Oh, das ist interessant. Was sind das für Schüler und Schüler?
Das ist quasi so eine Livestream-Veranstaltung, wo mehrere Schulen irgendwie zugeschaltet sind. So, weil wir kriegen echt wahnsinnig viele Anfragen von Schulen, wegen dort sprechen, irgendwas lesen, irgendwas machen. Und das kriege ich zeitlich halt nicht hin. So, das funktioniert auch nicht. Es macht auch keinen Sinn wegen der Menge an Leuten, die ich in der Zeit ansonsten erreichen könnte mit Sachen, die ich mache.
Das bedeutet, deswegen, dass du in der Lehrerschaft sehr populär sein musst.
Ja, ich meine, ne? Gleich und gleich gesellt sich gern irgendwie, ne?
Ja, nee, es ist ja wirklich so. Also das hängt in ganz entscheidendem Maße von einzelnen Lehrern ab oder Schulleitern, die da engagiert sind und dann die kriegen dann auch sowas auf die Kette, ne? Also
ja, ich höre das ja auch immer, dass meine Videos viel in Schulen oder so in der Uni so abgespielt werden. Gern geschehen. Könnt ihr euch die Unterrichtsvorbereitung sparen?
Ich wollte gerade sagen, ja, das ist immer Win-Win. Die Schüler dürfen was gucken und man selber zeigt jetzt nicht gerade Harry Potter oder so.
Ne, also kein Wunder, dass die mich mögen. Ne? So, spart sich halt einfach Zeit. Dahingehend, es geht halt leider einfach nicht, dass ich da dann hinkomme. Jetzt vor allen Dingen im Zuge dieser ganzen Buchthematik, ne, kamen wirklich wahnsinnig viele Anfragen, was mich sehr freut. Mal abgesehen davon, wir sind jetzt sechste Woche in der Bestsellerliste, Platz 13 nach wie vor, von daher läuft. Bin sehr zufrieden. Ich hatte jetzt die Ehre, am 3.10. In Tagesthemen sozusagen zu sprechen zu Ostdeutschland.
Ach, okay, guck genau. Ich einmal die Tagesthemen nicht.
Tja.
Was hast du denn erzählt? Na, ich guck's mir an.
Tja. Genau, und das ist schon, war schon ganz cool. So. Ja, und ich habe am 3. hatte ich so ein relativ straffes Programm. Da war ich erst bei MDR aktuell zu Ostfragen, also eigentlich zum Buch. So. Dann hatte ich eine Lesung für die Friedrich-Ebert-Stiftung in Halle im Volkspark. So, es war ganz lustig, weil man hätte ja auch zum Singen mit Friedrich Merz gehen können.
Kann da singen?
Offenbar war er in Halle, um ein Liedchen mitzusingen.
Cool.
So, ne, weil ihm die Ostministerpräsidenten gesagt haben, Bro, komm vielleicht mal kurz rüber, wie wär's? Zumindest für 2 Stunden. Hä? Und dann, wie gesagt, dann noch ein Interview für die Tagesthemen. Das war ein krasser Tag. Also, heavy. Ja,
glaube ich.
Genau. Na, und bei dir, was gibt's bei dir aktuell?
Ich bin voll in der Kinderbetreuung, weil es sind ja Herbstferien.
Ah, stimmt.
Ne? Gestern war ich Archenebra und Memleben.
Schön.
Gestern mit den Kids mal gemacht.
Toll.
Ja, sehr, sehr cool. Archenebra war ich noch nie, aber kann ich empfehlen.
Ach was, echt?
Nee, also direkt an dem Ort.
Seid ihr auch hochgelaufen?
Zu dem Ausbuddelort sozusagen, ja. Nee, das war dann ein bisschen, war für unseren Kleinen dann ein bisschen viel.
Also das ist eigentlich das Geilste daran, finde ich irgendwie.
Ja, das also haben wir uns auf jeden Fall auch fest vorgenommen. Ist jetzt auch ein richtig cooler Spielplatz noch neben der Arche in Nebra gebaut, so ein UFO, was da gelandet ist. Und da haben die Kids auf jeden Fall, ist ja von uns, keine Ahnung, 45 Minuten Fahrt, ja, ne, wenn frei ist. Also das ist nicht weit weg. Und da fahren wir auf jeden Fall nochmal hin und dann wollen wir bei besserem Wetter dann auch mal dort direkt an den Ground marschieren sozusagen.
Ja, jetzt gerade im Herbst so mit der schönen Blätterfärbung, habe ich direkt Bock, mich ins Auto zu setzen und hinzufahren. Ach, herrlich.
Da kann ich, da also
bin ich regelmäßig.
Die Region vom Kiffhäuser bis dort kann ich da nur empfehlen. Da hast du ganz viele schöne Blicke über weite, offene Landschaften auf Wälder, ja, wo man das schön sieht.
Ach, man das thüringische Stammland.
Schön. Konnte man die, naja, wie gesagt, die lag ein paar Meter falsch, die Milchscheibe. Ne?
Naja, also der Stamm der Thüringer ist ja aus der Region, wo ich herstamme. So. Mhm. Theoretisch bin ich ja eigentlich auch Thüringer.
Bist du ein richtiger Thüringer? Ja, wir müssten mal einen Gentest machen, wer weiß, wo wir wirklich herkommen.
Du meinst, wie viel Prozent Neandertaler drin sind?
Ja, wie viel Prozent Neandertaler oder auch überhaupt aus irgendwelchen Regionen. Ne? Das ist ja dann ganz oft auch bei uns osteuropäisch eingekreuzt und so. Oh,
ich krieg so viele Anfragen von solchen Herstellern, von solchen Tests, ne? So MyHeritage und so. Und ja, ich finde das ganz kritisch, weil ich ungerne irgendwelchen windigen Companies meinen Genpool geben möchte. So, das ist
ja,
so,
also der
das ist
Gedanke,
so scary einfach.
Der Gedanke ist gruselig, ganz gruselig. Auf jeden Fall. Also das ist so ähnlich wie Leute, die Intelligenztests oder Quizzes im Internet spielen kostenlos und da auch nur mit ihren Daten irgendwie bezahlen auf einem geringeren Level. Ne, man denkt, man bekommt da irgendwas, dabei ist man selber das Produkt eigentlich. Ne? Und das Schöne bei den Gentests ist, man bezahlt sogar noch dafür.
Ich habe letztens einen Test gemacht, welcher Kürbis ich bin.
Okay.
Was schätzt du, Mike, was bin ich für ein Kürbis?
Ich habe neulich einen Kürbis kennengelernt, der heißt UFO-Kürbis. Den wollten meine Kinder unbedingt kaufen. Der liegt jetzt bei uns vor der Tür mit so einem angeklebten Wackelauge. Da ist so ein, der hat so einen ganz komischen, sternigen Shape irgendwie und sieht aus wie so ein UFO. Der sieht wirklich ein bisschen außerirdisch aus. Den,
wild.
Also nicht wegen des einen Wackelauges, um Gottes Willen, das wollte ich jetzt damit nicht sagen.
Mike, ich hab's dir nicht krumm genommen.
Habe ich gerade beim Erzählen gemerkt.
Sorry. Ich hab's dir nicht krumm genommen.
Nee, das habe ich jetzt überhaupt nicht darauf abgehoben. Aber UFO-Kürbis, den fand ich mal erwähnenswert, oder?
Abgehoben mit einem Wackelauge, so wie ich.
Zum Glück, ja, also angesichts deiner Haarpracht möchte ich nicht Bischofsmütze sagen. Es ist auch ein cooler Kürbis, aber.
Den mag ich gar nicht.
Echt? Ich sehe, weil die sehen wirklich kurios aus.
Ja, die finde ich nicht hübsch. Ich habe letztens einen Spaghetti-Kürbis gegessen.
Ah, habe ich noch nicht gegessen. Schmeckt das? Weil das ist ja so faserig, das Zeug. Ich habe das
Na,
noch
das,
nie...
Dass das so faserig ist, ist ja geil. Du kannst dir halt ja, so auslöffeln.
Cool?
Das ist cool. Ja. Okay. Da musst du dir halt irgendwas Soßiges so drauf machen, ne? Und irgendwie, das muss natürlich noch was schmecken, ist klar. Aber also als Alternative zu irgendeiner anderen Beilage ist das ziemlich geil, finde ich.
Also ich bin wirklich da konservativ. Butternut und Hokkaido. Das sind schon so die Dinger irgendwie. Und was bist du nur von Kürbis? Klär uns auf.
Ja, das war irgendwie so ein bisschen. Ich bin ein grüner Kürbis.
Ein grüner Kürbis?
Ich weiß nicht mal, ob das eine Bezeichnung ist. Sagst du, hä?
Das ist ja
weil
recht
ernüchterndes
Ergebnis.
Nee,
und Form?
Das ist ja der Punkt. Es ist einfach nur ein grüner Kürbis gewesen. So, weil ich bin ja so, ich weil so speziell bin und nicht wie die anderen und so. Und bla 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 bla. Ja,
noch nicht ganz fertig, noch nicht ganz gereift vielleicht?
Nee, weil ich mich nicht instrumentalisieren lasse für irgendwelche Zwecke, wie ein normaler Kürbis, der dann ausgeschnitzt wird als Kommerzprodukt, das dann aufgestellt wird, um es herzuzeigen. So nämlich, ne? Und da haben wir den Kreis geschlossen. Ich lasse mich nicht instrumentalisieren. So nämlich, Mike.
Ja. Na, ich habe unseren Halloween-Kürbis hatte ich mit den Kids schon ausgesucht, wie das so ist bei irgendwelchen Supermärkten, wo so ein riesen Karton steht mit Kürbissen und dann rannten beide raus und sagen, Papa, wir suchen mal einen Kürbis aus. Ich habe den an der Kasse bezahlt und die durften einen aussuchen. Und wie das bei Kindern so ist, die haben wirklich den Kürbis, also den letzten, den ich ausgesucht hätte, aus diesem Ding, haben die rausgesucht. Da war wirklich rechts unten in der Ecke in diesem Ding, also die haben da ungefähr 20 Kürbisse über die Straße verteilt, gefühlt, da beim Raussuchen, ne? Und das war dann im Endeffekt wirklich so ein verkrumpelkräpelter Kürbis, der so einen grünen Schatten über eine Seite hat. Also da werden wir so einen Two-Face draus schnitzen, glaube ich. Da sieht eigentlich wirklich ganz interessant aus, aber also wirklich kein gewöhnlicher Kürbis. Also wie Kinder das immer so raussuchen. Ne? Da waren welche, cool. Die sahen wirklich aus wie gemalt. Und die sind dann uninteressant.
Das ist doch cool.
Ja, cool. Fand ich dann auch cool. Nach dem hätte ich jetzt nie gebuddelt irgendwie da in dem Ding. Aber die sahen den alle zu normal aus und dann haben sie so einen rausgesucht.
Ich war übrigens letztens, um das als allerletztes noch zu sagen, weil der Podcast schon wieder viel zu lange geht, ich war letztens mal wieder in deiner Heimat unterwegs.
In Kranichfeld
war es. Ich war wieder im wunderschönen Kranichfeld, weil dort jetzt nämlich das Tor fertiggestellt wurde.
Ah, okay.
Das Tor ist fertig, es passen jetzt endlich größere Fahrzeuge in diese Burg und dementsprechend wird die Arbeit an diesem Festival deutlich vereinfacht. Gott sei Dank.
Und da könnt ihr auch mehr Leute jetzt dann?
Ja. Aber nicht signifikant mehr. Also das ist, was weiß ich, ein halber Meter mehr Tor. Das ist nicht entscheidend. Aber ein paar mehr sind's. Deswegen sind wir auch noch nicht ausverkauft. Wir haben noch ein paar Tickets übrig.
Alles klar.
Also die Menge an Tickets, die wir letztes Jahr zum Ausverkauft sein gebraucht hätten, ist schon weg. Aber wir haben ja ein bisschen aufgestockt. Also wir hätten noch Tickets übrig. Und ich musste ja die letzten Wochen mehr auf mein Buch mich konzentrieren. Und jetzt fangen wir mal an.
Jetzt der Drift hin zum Konzertveranstalter läuft da wieder.
Genau.
Okay, alles klar. Naja, Tickets verkaufen wir auch für unsere Tour, aber da habe ich, zumindest im deutschsprachigen Raum haben wir keine Werbung nötig.
Danke, Mike.
Nein, Quatsch. Kommt gern vorbei. Also Jena ist eigentlich dicht, aber hier im Raum Dresden kann man noch teilnehmen. Ja.
Naja, nach der Ansage, ob die Leute da noch Bock haben.
Ach, na klar, auf jeden Fall. Das wird cool.
Ich werd jetzt übrigens, nächste Woche bin ich bei einer Live-Podcast-Aufzeichnung.
Eine Live-Podcast? Wo denn?
Ja. Von einem Podcast, das, was wir mit unseren Kundenservice-Thematiken machen, sehr viel länger schon und sehr viel professioneller machen als wir. Nämlich den Podcast Geschichten aus der Geschichte.
Ja, das habe ich schon mal gehört.
Die sind live in Leipzig.
Live in Leipzig. Geile Platte von Mayhem.
Da hat mich Martin zu eingeladen, da gehen wir mal hin.
Na, das klingt doch gut. Da wünsche ich dir viel Spaß und da bist du wirklich nur als Konsument.
Ja.
Ah, okay.
Na, ich will mal gucken, wie das so Podcast-Duos so machen, wenn die live auftreten in Leipzig.
Ah, okay. Na, schön. Ich gehe heute Abend auch zu einem coolen Event in der Weimarer Halle, werde ich dann demnächst davon berichten.
Erzählst du jetzt noch nicht?
Was ist? Ich weiß, ich habe nicht ganz genau verstanden, worum es geht.
Du, das ist Kultur. Wenn du nicht weißt, worum es geht und du trotzdem hingehst. So funktioniert Kultur. Geil.
Ja, ich berichte das nächste Mal.
Ja. Gestern habe ich Opernkarten gekauft.
Ach, okay.
Für wen? Für Orpheus in der Unterwelt.
Ja, dann sag mal Eurydike, liebe Grüße von mir. Die Tapfere.
Kein Blick zurück.
Kein Blick zurück. Na gut, dann. Schöner Titel für einen Podcast.
Wollte ich auch gerade sagen, ich muss mir das aufschreiben. Nicht, dass ich dann den Podcast davor wieder so nenne, ne?
Mach's gut, mein Guter.
Tschüss. Das war der Winning Move.